Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.
Ich weiß gar nicht vorher, wann das kommt. Ich kann nicht sagen, so, ich will jetzt in diesen Modus, ich will jetzt in die Schwingung, sondern es ist so was bestimmt Befindliches, das sich unmittelbar ereignet in mir. Und das fühlt sich wahnsinnig großartig an. Es gibt mehr Energie, es gibt mehr Freude. Es hat so einen Glücksmoment.
Dass man irgendwie über den Klang, über das Hören von Musik in eine Schwingung versetzt wird, die einen dazu führt, dies oder jenes zu denken, zu fühlen, auch körperlich.
Bei mir ist ja so, wenn ich in den Schwingungen bin, die gut für mich sind, dann entsteht so eine Aufwärtsspirale in allem, also sowohl im Befinden als auch im Gelingen von Tätigkeiten. Und wenn ich in Schwingungen gerate, die nicht gut für mich sind, dann trotzdem da drin bleibe, kann ja auch mal passieren, dann entsteht so eine Abwärtsspirale. Hallo liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme und das nun in einem verschwitzten, vogeldurchzwitscherten, von Hummeln durchsummten Hochsommer, in dem ein Hurricane-Festival das erste Mal ohne Unwetter stattfand, Markus sich mit Des Uhlmann die Kante gegeben hat, ich euphorisch ob der Selbstwirksamkeit, die man dabei empfindet, renoviere und Dominik mit der Familie einen Urlaub an der dänischen Nordseeküste genießt.
Es ist aber die Ostseeküste. Die Ostseeküste.
Die Ostseeküste. In meinem Skript steht noch Genoss, aber es ist, während wir aufnehmen, noch der Fall. Ja, so sieht's aus. Jungs, euch geht's also gut. Markus hat noch einen Kater von Tees und Dominik ist völlig in der Harmonie Dänemarks.
Ich bin versunken in der skandinavischen Einöde und genieße es.
Ein Kater hatte ich nicht, aber es war ein sehr schöner, rauschige Sommernacht in meiner Heimatstadt Duisburg. Was ganz Schöneres geben unter offenem Sternenhimmel im Landschaftspark Nord im Traumzeitfestival, Köpi zu trinken und auf den Averna zu hoffen.
Jener Stadt übrigens, die passend zu Nix für Umme, 3000 Menschen, die, Dominik kann uns das gleich mal erklären, wahrscheinlich fast honorarfreie Möglichkeit anbietet, Statisten für den fünften Teil von Die Tribute von Panem zu werden. Demnächst mit der Voraussetzung, die sowohl ich erfüllen würde, als auch ihr, glaube ich, auch, keine Piercings im Gesicht und keine sichtbaren Tattoos.
Ja, und verlebte Gesichter waren ja auch gerne genommen, hieß es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne?
Ja, also. Deshalb bin ich sofort gecastet worden. Sofort für die erste Reihe. Hackfresse, verlebt, alt.
Mein Name ist Oliver Uschmann, Rispengras-Fan, gedruckte Supermarktprospekte-Leser und der Mann, den es am allermeisten beruhigt, jeden Samstagvormittag zum Recyclinghof zu fahren, auch unabhängig von der Bauschuttlage. So, neben mir, versorgt mit Wasser, Eis und gekühltem Prosecco,
Markus S. Kleiner, Prost, ein Prosecco am Morgen vertreibt, was auch immer. Ich bin Kniestrumpfträger, auch im Sommer. Verwahrlosung am Unterschenkel ist für mich undenkbar. Hitzewallungen sind hingegen akzeptabel. Hawaii-Hemd-Hazardeur und der Mann, der ab einer Temperatur von 25 Grad plus Nein Danke sagt, mir gegenüber sitzt.
Dominik Buch, Mitglied vom Team Obere Brötchenhälfte, RTL Plus Abonnent und enthusiastischer Mitsinger des Stefan Remmler Klassikers Keine Sterne in Athen, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Ich hab den Urlaub nicht gewollt, du hast gesagt, es müsste sein.
Und gemeinsam haben wir beschlossen, dass auch in Urlaubszeiten gilt, Nix für Umme. Oh, ich habe mir eben notiert, Stefan Remmler auf unsere Playliste. Liebes Publikum, die Playliste ist jetzt eine Playliste bei Spotify, nicht viele einzelne und sie ist mittlerweile 27 Stunden lang. Hört mal rein und folgt ihr. Es ist etwas Unglaubliches passiert in der Zwischenzeit, liebes Publikum. Etwas, das man kaum für möglich hält, ja, das in diesen behutsamen, achtsamen Zeiten kaum mehr denkbar ist. Wir haben uns gefetzt. Markus und ich haben uns gefetzt. Kurz, aber heftig, ja, wie zwei Cis-Männer in alten Zeiten in der Kneipe. Herzhafte Keilerei, verbal natürlich in dem Fall. Aber ging schon in die Richtung Kool Savas gegen Echo Fresh damals oder auch Nas gegen Jay-Z, ne? Oder Uli, falls die Älteren nur wissen, Uli Hoeneß gegen Christoph Daum, ich glaube 1989, unvergesslich, habe ich auf dem alten Röhrenfernseher verfolgt bei Oma. Aber kurz nach der Keilerei, verbalen Keilerei, lagen wir uns wieder in den Armen und die Liebe war größer als je zuvor. Weil, und damit sind wir beim Thema unserer Folge, die grundsätzlichen Schwingungen stimmen.
Absolut. Und ich muss aber auch dazu sagen, Uli Hoeneß passt sehr gut. Du bist aber Uli Hoeneß und ich Christoph Daum, weil ich MC Schnörres bin. Nein, aber es war exakt so und es war zum ersten Mal, seit wir uns kennen und seitdem wir befreundet sind, dass wir uns überhaupt über was gestritten haben. Nicht nur in einer anderen Meinung waren, sondern wirklich gestritten haben und emotional angegriffen waren, weil wir beide dachten, der andere versteht wiederum den anderen falsch. Und es war eine Projektion wechselseitig, was der eine dachte, was der andere dachte und umgekehrt. Und es fühlte sich aber automatisch so schlecht an, dass es hitzig wurde. Also wärst du in der Kneipe gewesen, ich hätte dich nicht geprügelt, ich hätte dich geschubst. Ich hätte dich angefangen, also ich hätte dich geschüttelt. Also nee, es war wirklich etwas, was nicht verbal hätte, so einfach so, ich sag's jetzt mal, das war, weil es emotional besetzt war. Und dann so den anderen auch zu spüren dabei, zu zeigen, du hast mir einen temporären Schmerz zugefügt, ja, du zerstörst hier gerade eine Atmosphäre, ein Feeling, eine Beziehung irgendwie, also für einen kurzen Moment oder ein Vertrauen oder ne, stellst mich da wie und dann haben wir beide so heftig reagiert und das ist etwas, was ich beim Thema Schwingungen ganz, ganz wichtig finde, weil sehr viel an Beziehungsarbeit, ob das nun im privaten Kreis ist, als dann aber auch mit Blick auf Auftraggeberinnen oder mit Menschen, denen man zusammenarbeitet, entscheidet sich über die Schwingungen, auf denen man gemeinsam schwingt.
Genau, Dominik, ganz neutral, so im Hintergrund in Dänemark, in unserer WhatsApp-Gruppe so, ich bin mir sicher, ihr habt nur ein Missverständnis. Klärt das unter euch, Männer?
Sagt mir Bescheid. Genau, das war halt wirklich witzig, weil so emotional ihr reagiert habt. Ich meine, man muss das ja sagen, das ist innerhalb unserer WhatsApp-Gruppe passiert. Und dementsprechend war ich auch Teil des Ganzen. Und ich hab mir sofort gedacht, nee, also, das ist ein Missverständnis, ganz klar. Also, für mich war das auch gar kein großes Thema, weil ich einfach sofort als Neutraler, der eben nicht sich angegriffen gefühlt hat, emotional, gesehen hat, nee, guck mal, das ist hier ganz offensichtlich ein Missverständnis, so. Und das ist ganz interessant gewesen, das auch so, so in der Mitte zu erleben, weil einfach ganz klar war, für mich, ich halte mich da jetzt raus, weil es gibt da eigentlich nur etwas zu klären. Hab dann ja gesagt, pass auf, klärt ihr beiden das unter euch, ne? Wie zwei Männer das machen mit den Fäusten. Und wer dann zu mir zurückkommt, mit dem nehme ich den Podcast weiter auf, so
ungefähr. Ja, dann haben Oliver und ich gesagt, Dominik, dein Bild der Gewalt ist uns zu archaisch. Das ist wirklich cis-männlich gedacht, das machen wir nicht. Genau. Wir haben uns emotionale WhatsApp dann privat ausgetauscht und waren beide kurzen Moment vor den Tränen und hätten uns am liebsten in dem Moment in den Arm gelegen, kurz über die Wange geschleckt, ein Wassereis genommen und uns in den Garten von Oliver gesetzt und die Katzen beim Spielen gesehen.
Ja, also ich glaube, angefangen hat das aber damit, dass einer von euch irgendwie so ein Herzchen-GIF oder irgendwie sowas zugeschickt hat, ne?
Nee, war alles Sprachnachrichten, aber unterm Strich halt nicht Hip-Hop, sondern Hot-Water-Music.
Genau so.
Sehr gut. Traumhaft.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. Bitte behalten Sie die Sitzquote an. Es folgen steile Thesen.
So, Markus, deine steile These zum Thema Schwingungen.
Schwingungen sind eine Frage von situativen Atmosphären und gestimmten Befindlichkeiten. Dominik.
Ich bin überrascht, wie kurz und prägnant du wieder geworden bist, Markus. Deswegen, ich muss mich kurz sammeln. Meine These heute ist ebenso traditionell natürlich eine der kürzesten hier im Bunde. Schwingen braucht Resonanz, um zu klingen.
Sehr gut. Mit Reim. Dann habe ich diesmal das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte des Podcasts die längste. Auf der Suche nach einem gelingenden Leben wird man fündig, wenn man die eigene Schwingungsfrequenz entdeckt, pflegt, aufrechterhält und in Resonanz mit Menschen tritt, die auf dieser oder einer ähnlichen schwingen. So, bevor wir zu dem Gastgespräch kommen, das diesmal wieder ich geführt habe. Immer wenn ich sage, denke ich an die Hartmut-Romane, aber dann hätte ich nämlich sagen müssen, dass diesmal ich, dass der feine Unterschied, liebes Publikum, wenn immer die Frage kommt, bist du Hartmut oder bist du ich, ist, wenn ich jetzt gesagt hätte, das Interview, das ich geführt hat, dann genau. wäre die Figur aus Hartmut gemeint und das ich wäre sozusagen ein Synonym für einen Namen und dementsprechend hat. Wenn ich sage, das Interview, das ich geführt habe, ist es Oliver. Bevor wir also zu diesem Interview kommen, bei mir ist ja so, wenn ich in den Schwingungen bin, die gut für mich sind, dann entsteht so eine Aufwärtsspirale in allem, also sowohl im Befinden als auch im Gelingen von Tätigkeiten. Und wenn ich in Schwingungen gerate, die nicht gut für mich sind, dann trotzdem da drin bleibe, kann ja auch mal passieren, dann entsteht so eine Abwärtsspirale. Wisst ihr bei euch, wann diese Spiralen entstehen und könnt ihr das erkennen? Und wenn ja, könnt ihr da drin auch umlenken oder reistet euch dann manchmal mit?
Du, das ist ganz schwierig, weil wenn ich schwinge, dann habe ich so eine, in mir entsteht so eine unmittelbare Euphorie. Die ist unglaublich da und der Wunsch nach so einem All-In-Feeling. Das ist so, wenn ich sage, okay, das berührt mich, es ist ein Thema, es ist ein Mensch, es ist eine Situation. Und ich weiß gar nicht vorher, wann das kommt. Ich kann nicht sagen, so, ich will jetzt in diesen Modus, ich will jetzt in die Schwingung. Sondern es ist so was bestimmt Befindliches, das sich unmittelbar ereignet in mir. Und das fühlt sich wahnsinnig großartig an. Es gibt mehr Energie, es gibt mehr Freude. Es hat so einen Glücksmoment. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich ganz schnell in Situationen klar habe, es gibt Menschen oder es gibt eine Situation, die mich nicht in Schwingung bringen, sondern in das Gegenteil von Schwingung. Mhm. Und dann ist es für mich wahnsinnig schwierig zu sagen, okay, es ist nicht dieses Euphorie-Moment, dieses unmittelbare Moment, wo ich wirklich berührt bin, wo ich wirklich in Bewegung gebracht werde, sondern wo ich mich zwingen muss, eine Situation zu definieren, die mich aber nicht wirklich schwingen lässt, sondern entschleunigt. Und das merke ich unmittelbar, wenn ich Musik höre, wenn ich auf Menschen treffe, wenn ich Gespräche führe, wenn ich in irgendwelchen Situationen stehe und so weiter. Und dann ist sozusagen eine unglaubliche Kraftanstrengung, überhaupt eine Dynamik zu erzeugen, die für mich aber keine Schwingung ist, weil Schwingung ist für mich etwas wahnsinnig positiv Besetztes, was sozusagen auch ein Heraustreten aus mir ermöglicht und eine wirkliche Verbindung mit denjenigen oder mit den Themen, die mich so berühren.
Ich finde, dass der Unterschied zwischen Schwingung und Gefühlen vielleicht nochmal der ist, also so definiere ich das, dass eine Schwingung weniger steuerbar ist. Man kann sich vielleicht in ein Gefühl mit Konzentration oder gewissen Übungen mehr reinbegeben oder reinfühlen als in eine Schwingung. Eine Schwingung ist letztendlich auch immer so ein bisschen fremd oder außengesteuert, sagen wir es mal so, nicht fremdgesteuert, weil klassisches Beispiel für mich wäre auch die Musik. Also, dass man irgendwie über den Klang, über das Hören von Musik in eine Schwingung versetzt wird, die einen dazu führt, dies oder jenes zu denken, zu fühlen, auch körperlich. Mhm. Und deine Frage, Oliver, die bezielte ja eigentlich auf das Negative, ne? Also,
auch, ja, genau.
Wie kommt man aus so einer Spirale, aus so einer Abwärtsspirale raus? Und genau das ist nämlich der Punkt. Wenn ich über eine Schwingung, also über eine negative Schwingung in eine negative Spirale halt gesetzt werde, fällt es mir oft wahnsinnig schwer, da rauszukommen, weil es eben nicht über diese rationale Geschichte der Argumente oder über Gedanken einfach fällt, das halt eben zu durchbrechen, sondern man muss eigentlich bewusst dem etwas entgegensetzen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, ich bin jetzt kein passionierter Jogger oder Läufer, immer wieder mal mehr oder weniger, aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie dauerhaft joggend auf den Straßen Bochums bewege, aber hier und da mache ich das. Wenn ich das mache, dann mache ich das aber oft auch aus dem Grund, um eine Gegenschwingung zu erzeugen. Ne? Also man sagt ja auch, Joggen, um den Kopf frei zu kriegen, das funktioniert bei mir auch hervorragend, weil ich dann nämlich mein Körper wirklich in eine andere Schwingung versetze, meinen Geist in eine andere Schwingung versetze, was dann eben gegen diese negative Spirale anwirken kann. Das ist das, was ich vielleicht irgendwie ganz gut, was mir hilft.
Sehr schön. Ja, und mein Gast, den wir jetzt hören, kennt sich auf ganz besondere Art mit Schwingungen aus, vermag tiefe Resonanz zu erzeugen beim Publikum Und hat aber auch über eine ganz besondere Technik zu berichten, die man nutzen kann und lernen kann, um sich auf eine Art neu zu erfahren, die wahrscheinlich auch euch, den meisten von euch, noch nicht bekannt ist.
Oh, da bin ich jetzt gespannt.
Wir gehen virtuell in das Tonstudio und schmeißen die alte schwere Bandmaschine jetzt an.
Das Gespräch um die Ecke mit...
Sarah, du bist Schauspielerin. Wahrscheinlich werden die meisten Umme-Hörerinnen und Hörer dich zuletzt in der Premium-Spielfilmlangen Krimi-Reihe Wilsberg gesehen haben. Oder auch früher im Vorabend bei Heiter bist tödlich. Du bist schon mit dem Traumschiff gefahren. Du hast eine Kreuzfahrt ins Glück unternommen. Du machst gleichzeitig unglaublich intensive, krasse Indie-Filme. Du bist Synchronsprecher, du hast Hard Candy als Theaterstück, als Kammerspiel aufgeführt, ein ganz, ganz heftiger Stoff. Synchronsprecherin unter anderem für Hollywood-Filme wie Gone Girl oder Blade Runner 2049. Die Menschen haben deine Stimme auch lange im Ohr gehabt als Sprecherin von Saturn. Du bist Kampfsportlerin, dreifache ehemalige Berliner Meisterin, deutsche Vizemeisterin und Nationalmannschaft gewesen im Karate, machst Coaching und Empowerment für Frauen. Und auf deinem Insta steht, und damit komme ich dann zur ersten Frage, Fighter and Dreamer. Und Dreamer steht da ja nicht einfach nur so als Phrase, wie sonst bei manchen wäre, ne, so, na ja, ich bin halt verträumt, sondern es heißt wirklich, es betrifft eine deiner Professionen, nämlich, du bist fähig zum luziden Träumen, zum Klarträumen und bringst es anderen bei. Und das ist so besonders, damit möchte ich einsteigen. Also du kannst also tatsächlich deine Träume willentlich kontrollieren und somit eine, ja, grenzenlose Welt aufstoßen.
Ja, also erstmal, wow, vielen Dank für dieses Intro. Ich glaube, das höre ich mir selber nochmal an und schreibe mir das auf. Vielen, vielen Dank für diesen schönen roten Teppich, den du mir da ausgerollt hast. Und ja, also es begann als Hobby, das luzide Träumen und auch damit, dass ich überhaupt davon einfach mal gehört hatte, dass es das gibt. Und ich hatte auch schon mal ähnliche Zustände erlebt, dass ich im Traum bin und weiß, dass ich träume. Also so, ja, so Vorformen, so präluzide oder irgendwas ist hier doch seltsam, ist das vielleicht ein Traum? Also solche Momente hatte ich schon immer mal wieder in meinem Leben. Und dass das aber erst wie so ein ganz kleines Tor zu einer riesigen anderen Welt ist. Das habe ich dann erst gemerkt, als ich wirklich das luzide Träumen zu meinem Hobby gemacht habe und es trainiert habe. Man kann nämlich wirklich trainieren, dass man in seinem Traum weiß, dass man träumt. Und dann, das ist dann nur Level 1, wenn man das erreicht hat, kann man auch die Welt seiner Träume und auch den Inhalt verändern und beeinflussen. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie als ich im Kindergarten wollte ich immer gern die Bestimmerin sein und dass alle machen, was ich will. Und so ist das dann ein bisschen im luziden Traum, dass auf einmal alles so läuft wie der Träumer, der diesen Traum kreiert und auch der Architekt dieses Traumes ist, genau, dass der alles bestimmen kann.
Was hast du denn zuletzt dir für eine Welt gemacht, wenn du das verraten möchtest?
Ja, ganz spannend. Also mein letzter luzider Traum, bin ich tatsächlich so ein bisschen mit Nackenschmerzen abends eingeschlafen und habe dann irgendwie auch geträumt, dass ich eine Prüfung schreiben muss und irgendwie irre Kopfschmerzen habe. Und diese Prüfung, die es war so eine Art Abiturprüfung oder ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich mir viel währenddessen irgendwie einen Moment. Ich habe doch mein Abitur schon gemacht. Warum sitze ich denn jetzt schon wieder hier? Irgendwas ist hier komisch. Und ich sage immer, da springt dann der innere Inspektor Columbo in mir an. Also ich merke dann, irgendwas ist seltsam. Und in dem Moment habe ich dann einen Reality-Check durchgeführt, also überprüft, bin ich in der Wachwelt oder in der Traumwelt und habe gemerkt, ja, okay, also es ist keine echte Prüfung, die ich hier schreiben muss, es ist nur mein Traum. Und in dem Moment habe ich dann einfach die Prüfung so abgegeben, weil es war mir egal, ob ich die bestehe oder nicht, weil ich wusste, ich habe mein Abi schon in der Tasche und bin durch die Tür rausgegangen und habe dann also die Tür wie ein Portal genutzt, ja, habe die Tür aufgemacht und mir ganz doll gewünscht, dass dahinter, wenn ich die Tür aufmache, so ein Massagestudio ist. Und dann bin ich durchgegangen und für mich sind Massagen das so eine der tollsten Sachen auf der Welt, neben dem luziden Träumen. Und genau, ich bin dann da zu der Masseurin gegangen und habe gesagt, ich hätte bitte gerne eine Kopfmassage und dann auch natürlich Fußmassage, also das ganze Programm, und habe mich da dann den restlichen Traum ordentlich durchkneten lassen. Und
hat man denn dann auch ein längeres Zeitempfinden, also dass das wirklich sich so anfühlt wie eine halbstündige Massage?
Es hat sich angefühlt wie eine sehr lange Massage, und das Tolle war, ich hatte auch kein schlechtes Gewissen, dass meine Masseurin irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht zu müde ist oder so, sondern ja, ich konnte das voll und ganz genießen und immer sagen, ja, hier bitte noch ein bisschen die Hände. Und ja, es kam mir vor wie, ja, ich weiß nicht, wie, also der ganze Körper war auf jeden Fall durchgeknetet. Und das Verrückte war, als ich aufwachte, bin ich auch mit einem viel besseren Gefühl aufgewacht, als ich eingeschlafen bin, logischerweise. Mhm. Und auch viel besser, als wenn ich jetzt in meinem Traum diese blöde Prüfung hätte schreiben müssen, anstatt mich da stundenlang durchzukneten.
Die Prüfung ist spannend, denn man muss ja den Anfang finden. Und der Anfang ist dieser Reality-Check. Wenn man ahnt, da stimmt was nicht.
Weil, ganz genau.
Und das mit der Prüfung, das kennen, glaube ich, viele, weil dass man träumt, man hat sein Abi doch noch nicht oder seinen Studienabschluss oder Ähnliches. Das ist vielleicht ein guter Tipp, ne? Dass man darauf achtet im Traum, dass man dann diese Ahnung hat und dann zugreift.
Genau, also es ist wie so eine Gewohnheit, dass man sich immer mal tagsüber hinterfragt, bin ich jetzt eigentlich wach oder träume ich gerade?
Tagsüber auch.
Genau, weil wenn du dich in der Wachwelt nie fragst, hey, bin ich jetzt wach oder träume ich, dann wirst du es auch in der Traumwelt nie tun. Dann wirst du es auch in der Nacht nie tun. Das ist wie so eine Gewohnheit, die du ausbildest. Also du lernst, die beiden Welten zu unterscheiden, indem du regelmäßig dich fragst, wo bin ich denn jetzt gerade? Und das kann manchmal sein, dass du einfach achtest auf deine Umgebung, wie bin ich denn gerade von A nach B gekommen? Und in dem Moment trainierst du, dass in deinem Kopf das Logikzentrum anspringt, in deinem Gehirn, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du träumst, wahrscheinlich so wie bei mir, dass die verrücktesten Sachen passieren können und wir das alles so hinnehmen. Ah, ja, ich gehe jetzt mal hier raus aus meiner Tür, ah, da ist der Strand, das ist ja logisch, und dann so. Und das fällt mir erst auf, wenn ich wieder aufgewacht bin, so, hä? Das passt doch gar nicht zusammen. Und dieses Logikzentrum kann man aber mit ein bisschen Training dazu bringen, dass es eben auch im Traum anspringt und merkt so, Moment, hier ist doch was komisch. Oder zum Beispiel, ich treffe sehr oft in meinen Träumen meine Oma. Sie lebt leider nicht mehr, aber ich hatte total viele schöne Zeiten und Erinnerungen mit ihr. Und deshalb ist sie so auch jemand, also ganz oft, wenn ich von ihr träume, dann denke ich so, irgendwas ist hier komisch. Ach, Omi, hey, das ist wohl ein Traum. Also dieses Training ist die Basis vom luziden Träumen und dann zu lernen, wie verändere ich die Welt um mich herum. Und ich habe gemerkt, so ein ganz angenehmer Nebeneffekt von diesem Training war, dass ich in der Wachwelt viel bewusster war, dass ich die Dinge mit viel mehr Aufmerksamkeit erledigt habe, weil ich immer mal wieder, wenn was Seltsames passiert ist, mich gefragt habe, bin ich gerade wach oder träume ich vielleicht?
Ja, jetzt handelt ja nichts für Umme, wenn man so möchte, von den Begrenzungen, ja, die uns begegnen, insbesondere in den Berufen, die wir haben, du ja auch, und gleichzeitig von den Maßnahmen, diese Grenzen vielleicht nicht aufzulösen, wie es im luziden Träumen möglich wäre, aber doch zu verschieben zum Freieren hin. Diesen Grenzen stehst du ja auch oft gegenüber. Und die elementarste aller Grenzen, nämlich die Grenze des Lebens, die hast du auch schon mal gestreift, krasserweise. Nämlich du hast dir tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes und nicht im metaphorischen Sinne, liebes Publikum, mal das Rückgrat gebrochen.
Oh ja.
Oder angebrochen.
Nee, sogar durchgebrochen.
Ja. Und trotzdem überlebt. Lange Zeit immobil, ne? Gehe ich mal von aus. Mhm. Was war das, das vom Pferd, ne?
Genau, das war bei Dreharbeiten. Und da ist das Pferd leider durchgedreht. Das mochte die Kameraeinstellung und die Lichteinstellung anscheinend nicht. Und hat mich dann abgeworfen. Blöderweise hatte ich auch noch den Sender vom Mikrofon genau am Rücken. Ja. Und da bin ich dann draufgefallen. Und ich kann mich noch ziemlich genau an diesen Moment erinnern. Der Fall, das war auf einmal alles wie so in Zeitlupe. Wahrscheinlich hätte ich mich in dem Moment dann auch gefragt, damals konnte ich noch nicht luzid träumen, aber ich hätte mich damals gefragt, ist das jetzt ein Traum, weil es alles so, also so wie so runtergefahren war. Und ich wusste noch aus dem Kampfsport, dass wenn man hinfällt, soll man immer ganz schnell aufstehen. Und deshalb bin ich nach diesem Sturz auch erstmal wieder aufgestanden und habe so gemerkt, irgendwas ist hier komisch. Hab gemerkt, ich kann gar nicht so richtig stehen, habe mich wieder hingelegt und ab da konnte ich erstmal auch nicht mehr wieder aufstehen.
Ja.
Und dieser, also ja, es war wirklich ein sehr herausfordernder Tag in meinem Leben und auch die Zeit, die darauf folgte, war für mich total herausfordernd. Und wie ich aber gemerkt habe, dass immer, wenn mir Herausforderungen in meinem Leben widerfahren, dass ich dann erstmal reißt es mich ziemlich mit runter. Also es das gab auch wirklich viele Tage, an denen ich gedacht habe, also ich musste dann erstmal wieder laufen lernen und mit Krücken und bis ich dann wieder so wie vorher wiederhergestellt war, das hat schon 9 Monate gebraucht. Und da gab es immer wieder Momente, wo ich mir gesagt habe, boah, ich pack's nicht mehr, ich will das nicht mehr, kann's nicht bitte einfach mit einem Fingerschnipsen anders sein. Und super schade, dass ich damals noch nicht luzid träumen konnte, denn dann hätte ich zumindest in meinen Träumen die viel bewusster erleben können und da so manchen Ausflug oder so manchen Sport, der mir extrem gefehlt hat in dieser Zeit, machen können. Und ja, nach diesem Unfall, als ich dann wieder aber im Besitz meiner Kräfte war, habe ich überhaupt erst realisiert, was es für ein Geschenk ist, morgens aufzuwachen und aus dem Bett zu steigen.
Ja, und das konntest du dir bewahren, weil das erlebt man ja auch, wenn man Menschen verliert, dass man das wieder mehr zu schätzen weiß, das Dasein. Aber selbst das kann dann oft im Mahlstrom des alltäglichen Überlebenskampfes im logistischen, nicht im wörtlichen Sinne, doch auch wieder zermahlen werden und dann vergeht eine ganze Weile, bis man wieder durch irgendeinen Augenblick sich daran erinnert, wie dankbar man eigentlich ist.
Absolut. Also es gibt schon Momente, in denen ich das mal so vergesse, dankbar dafür zu sein, dass ich morgens einfach aufspringen kann. Aber ich versuche mich regelmäßig daran zu erinnern. Also ich beginne jeden Morgen oder fast jeden Morgen, damit, dass ich in so ein kleines Büchlein 3 Dinge schreibe, für die ich dankbar bin. Und das hört sich total banal an und ganz viele Leute sagen, Dankbarkeit ist voll das Zaubermittel. Aber bei mir ist es wirklich so, wenn ich aufstehe, also es ist wie so ein Ritual. Erstmal denke ich an einen Menschen, den ich liebe und spüre auch die Liebe in meinem Körper. Und dann toppe ich das nochmal ab sozusagen, indem ich 3 Dinge mir vor Augen führe, für die ich dankbar bin.
Da gibt es ja auch noch die berufliche Variante, dass man abends 5 Dinge, die im beruflichen Sinne gelungen sind, aufschreibt. Und zwar gegen dieses komische Gefühl, man hätte nichts getan, was ja wir Freiberufler manchmal haben und was ja in 90% der Fälle nie stimmt. Und wenn man sich dann hinsetzt und überlegt, naja, ich habe die und die Akquise gemacht und die war sogar erfolgreich und ich habe das und das geschrieben. Man kommt eigentlich immer auf 5 Punkte, Minimum. Und denkt sich dann, nee, ich habe nicht nichts getan.
Ja, das ist super. Und damit kontrolliert man natürlich auch den Input, weil was ich ganz lange gemacht habe als Freiberufler, ich habe mich immer am Output gemessen, also was dabei rauskommt. Ja. Das habe ich aber ja gar nicht in der Hand. Richtig. Also ich kann ja nur steuern, was ich rein tue und das Ergebnis, das liegt ja oft in der Hand anderer, also gerade in meiner Branche, im Schauspiel, entscheide ich leider nicht immer, welche Rolle ich in welchem Film spiele.
Da hast du, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, die unglaublich niedrige Quote erfolgreicher Castings. Das ist ja im Schauspiel noch schlimmer. Also es ist ja schon in der Literatur schwierig, ja, wenn man nicht gerade Stephen King ist, wirklich jedes Buch blind zu verkaufen. Es ist in der Musik sicherlich auch nicht leicht, wenn man nicht gerade seine eigene Plattenfirma hat. Aber im Schauspiel kommen auf 10 Castings, die jemand wie du, also jemand wie du heißt, du gehörst auch nicht zu diesen 1%, gibt es wahrscheinlich ein paar Schauspieler, Schauspielerinnen in Deutschland, ne, die, die so diese Elite da bilden, aber alle anderen, 10 Castings, ein Treffer, 2.
Und damit gehört man schon zu der Spitze, wenn das denn so läuft. Also der Schauspielberuf ist auf der einen Seite wunderschön und gerade dieses Drumherum, dieses immer wieder zu Castings gehen, immer wieder sich beweisen, auch immer wieder mit Absagen zu tun haben, das finde ich ist so, das Herausforderndste daran. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass eigentlich jede Herausforderung mich im Ersten erstmal so mitreißen kann und dann auch, also eine Absage macht mich richtig sauer im ersten Moment, weil ich bin dann jemand, wenn ich ein Casting mache, dann will ich das auch gewinnen und kriegen. Und oft sind es auch Dinge, die man nicht in der Hand hat. Also nicht immer ist es so, dass der Beste das Casting bekommt. Oder das kennen wahrscheinlich die meisten aus dem Berufsleben, dass nicht immer der Beste den Job kriegt. Da spielen ganz viele andere Sachen mit. Und das erstmal zu begreifen so und dann auch hinzunehmen und ich sage immer, so eine gesunde Coolness oder eine gesunde Arroganz zu entwickeln und zu sagen so, ja, mal sehen, dann kommt vielleicht noch was Besseres um die Ecke oder was kann ich daraus mitnehmen? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Also da wirklich dran zu bleiben und nicht sich von einer Absage oder einer Niederlage runterziehen zu lassen, sondern der Niederlage ins Gesicht lachen und zu sagen, hehehe, aber jetzt erst recht. Also das ist eine Haltung, gelingt mir auch nicht immer, aber die mir hilft, damit einen gesunden Umgang zu finden.
Ja, im Grunde wie im Sport, ne? Wenn man jetzt dran denkt, gestern sind die Italiener aus der WM-Qualifikation geflogen, muss man sich mal vorstellen, die fahren nicht zur WM, die sind Europameister, die Fußballer. Müssen die jetzt auch erstmal mit klarkommen? Das ist eine böse Stichwunde im Selbstwertgefühl.
Absolut. Also die können gerne zu mir in einen Workshop kommen, weil ich habe gemerkt, dass gerade die Branche, also die Künstler, aber insbesondere natürlich auch die Schauspieler, ich denke Tänzern geht es auch ähnlich, dass oft sie auf sich schließen und sagen, hey, ich habe den Job nicht bekommen, weil ich schlecht war. Und ganz oft ging es ja gar nicht
darum. Wobei mein Vergleich dann schief ist. Denn beim Sport kann man ja noch am ehesten sagen, der bessere hat gewonnen. Natürlich gibt es da auch Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern und ein Trainer kann sich vercoachen. Dann wird vielleicht ein Spieler nicht eingesetzt, der es hätte retten können und der ärgert sich dann. Aber es ist wahrscheinlich etwas leichter zu verkraften in dem Sinne, weil man dann doch es mehr in der Hand hat.
Obwohl es da doch auch analog dazu funktioniert, denn es gewinnt ja auch nicht immer die bessere Mannschaft.
Ja.
Also manchmal gibt es total viele Torchancen. Und die andere Mannschaft hat vielleicht nur eine, aber die wird verwandelt.
Ja.
Oder eine Minute mal nicht aufgepasst und zack, der Ball ist im gegnerischen Tor. Obwohl du vielleicht dann 89 Minuten super gespielt hast, aber das Tor einfach nicht reinging. Und es ist ja auch ein Mannschaftssport, also es ist eine Mannschaftsleistung. Das heißt, einer von diesen 11 Spielern kann ja grandios gewesen sein, aber die Mannschaft hat es halt nicht gebracht. Und das so auf sich zu beziehen und zu sagen, ich bin nicht gut, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, im Schauspiel auch oft, ich bin nicht schön genug. Also so Glaubenssätze, die sich da herausbilden können und Gift sind für uns, für unser Innenleben. Denn gerade im Schauspiel sind ja ganz viele auch sensible Menschen unterwegs, die dann irgendwann merken, das tut mir nicht gut. Also ich kenne einige, die aufgehört haben, weil sie dieses Kompetitive irgendwann nicht mehr ertragen konnten.
Oh, ja.
Und bei vielen dreht sich das dann auch in so einen Selbsthass. Und ich selbst hatte auch so eine Phase, wo es mir einfach überhaupt nicht gut ging. Ich konnte es auch nicht so beschreiben, wo es herkam. Es hatte dann oft mit beruflichem Erfolg zu tun. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich meinen Wert, ob ich jetzt ein liebenswerter, toller Mensch bin, davon abhängig gemacht habe, ob ich beruflich erfolgreich bin.
Ja.
Und das ist natürlich super gefährlich, dieser Vergleich.
Ja. Wenn du, um mal kurz bei der Sportmetapher zu bleiben, wenn du dann tatsächlich aufs Feld gehst, und zwar komplett so, wie du dir das vorstellst, ja, zum Beispiel hast du ja mit Silvia, meiner wunderbaren Frau und auch Schöpferin aller unserer Romane, hast du ja die kleine Filmfirma Olvitti gegründet, um den Film Henry schimpft mit Gott als ersten zu machen. Und wenn man dich da spielen sieht, in einem Film, der komplett so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt und nicht irgendwelche Redakteure, ja, und auch in anderen Indie-Filmen, die du gemacht oder mitgemacht hast, dann kommt da ja eine totale Magie rüber. Nicht nur jetzt, weil Henry vom Genre her im Grunde magischer Realismus ist mit Humor und Herz, sondern da kommt was rüber, was du transportierst. Das ist, auch wenn man dir bei Kreuzfahrt ins Glück zum Beispiel auch geglaubt hat, dass du mit Ben Blaskovic ein Hochzeitspaar bist, ist es trotzdem was anderes. Ja? Das ist trotzdem, das war eine tolle Dienstleistung. Und bei so Sachen wie Henry, da transportierst du so viel Resonanz. Also da gibt es ja diesen Begriff Resonanz, ne, von Hartmut Rosa, dass man etwas sieht oder hört und dann schwingt das, wie heute unsere Folge ja auch heißt, Schwingung, und total mit einem. Und man ist zutiefst angefasst und berührt. Was legst du da rein sozusagen bei solchen Produktionen, auf dass das dann auf der anderen Seite so rauskommt?
Also ich schmeiß mich in jedes Projekt rein, ob das jetzt ein Traumschiff ist oder ein Indie-Film. Nur bei einem Independent-Film ist es natürlich so, dass das machen alle, weil es deren Leidenschaft ist.
Ja.
Und da sind natürlich auch, wo wir so bei Schwingungen sind, die Schwingungen am Set nochmal andere. Denn jeder will das Allerbeste aus diesem Stoff rausdrücken. Also jeder ist mit 100% Herzblut dabei. Und es ist auch erlaubt, Grenzen mal zu überschreiten. Es ist vielleicht mal für eine Szene auch mehr Zeit da. Also es sitzt kein Produzent mit einer Uhr da und sagt, so, die Szene muss jetzt aber in 20 Minuten abgedreht sein, weil dann ist Mittag und dann geht's auch hier weiter. Sondern das ist egal. Und wenn wir nachts um 2 fertig sind, wir holen hier alles aus der Szene raus. Und ja, bei Henry schimpft mit Gott war es natürlich auch so, dass die Figur mir total am Herzen lag. Und lustigerweise, um wieder den Bogen zum luziden Träumen zu spannen, diese Figur kann sich ja in der Wachwelt das wünschen, also dass alles passiert, was sie sich wünscht. Und das ist natürlich ein Stoff, der mich total gereizt hat. Und wer mal in den Film reinschaut, der wird merken, dass manchmal sich man so ein bisschen auch mit seinen Wünschen vielleicht verzetteln kann. Und dieses Thema liegt mir total am Herzen, weil ich gerne andere Menschen berühren will mit meiner Schauspielkunst und ihnen Hoffnung geben will und ihnen mit diesem Film gerne zeigen wollte, hey, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, dann kann das für dich ein Glücksfall sein.
Ja.
Also wirklich auch das, was passiert, so anzunehmen. Ich habe mir auf meinen linken Arm Trust the Unknown tätowiert, also Vertraue in das Unbekannte. Und das versuche ich auch zu leben. und das wollte ich gerne mitgeben, zusammen mit Silvia.
Im Grunde ist das so ähnlich wie in der Achtsamkeitsphilosophie von Eckhart Tolle und Ähnlichen, die sagen, die Wirklichkeit an sich ist ja komplett, also neutral, und die Erzählung, die wir aus dieser Wirklichkeit, die uns begegnet, machen, die ist ja sozusagen entscheidend.
Ja.
Und du schreibst auf deinem Insta ja auch immer mal so Mem-Sprüche.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob die Zitate sind oder von dir selbst. Zum Beispiel einer,
mal so, mal so.
Einer heißt, der Jüngste heißt, anything that costs your peace is too expensive. Also alles, was dir deinen inneren Frieden kostet, ist zu teuer. Und rausschließt man natürlich in einer Folge wie hier, die von Selbstsorge handelt, die Frage, wie kann man denn seinen inneren Frieden in jeder Situation wiederherstellen? Und dann haben wir jetzt ja gerade im Grunde schon fast die Antwort gehabt, nämlich indem man Trust the Unknown-mäßig sich sagt, etwas, das in Hartmut in Komödienform gemeint ist, es wird schon seine Richtigkeit haben. Oder?
Es ist auf jeden Fall die Haltung, die für mein Leben gesünder ist. Also ich merke, bleiben wir jetzt mal bei dem Thema Absage oder Niederlage, weil ich denke, jeder von uns hat so immer mal wieder mit Herausforderungen in seinem Leben zu tun. Wenn irgendwas passiert, zum Beispiel, ich habe ganz lange war ich eine feste Stimme für einen Job, der großartig war und mir sehr viel Spaß gemacht hat, tolles Team, wenig Arbeitszeit, viel Geld, also so ein richtiger Lottogewinnjob. Und dann kam der Anruf und von heute auf morgen war das vorbei. 4 Jahre, so, das macht jetzt die nächste Stimme. Das ist ganz normal, dass sowas passiert und ich wusste, es gibt die Möglichkeit, dass es passiert. Und im ersten Moment hat es mir Angst gemacht, hat mich traurig gemacht. Da kam so eine Existenzangst, die vielleicht viele Selbstständige kennen, kam dann hoch und ach, was bin ich ohne diesen Job? Wer bin ich dann überhaupt? Und dann habe ich das auch erstmal so gefühlt. Also ich war schon auch bestimmt, weiß ich nicht, 1-2 Tage traurig. Und dann habe ich aber mir so gesagt, so, jetzt ist mal Schluss damit. Habe mich mit Resilienzübungen auseinandergesetzt und vor allem das, was du sagst, die Bewertung von dem, was mir passiert, ist ja das, was dann Traurigkeit oder Angst auslöst. Also ich hätte ja auch sagen können, boah, wie gut, dass ich diesen Job nicht gekriegt habe, weil ich hatte zeitgleich auch eine Anfrage, einen Film in der Karibik zu drehen. Und warum habe ich nicht gedacht, ah super, jetzt kann ich ja endlich so Filme im Ausland wieder machen, weil ich nicht mehr ständig verfügbar sein muss für diesen anderen Job. Oder ah super, jetzt kann da vielleicht eine andere Marke kommen. Oder ah super, jetzt habe ich erstmal Zeit, mich wieder mehr um meine Familie zu kümmern. Also warum gehe ich in die Traurigkeit? Warum gehe ich in die Angst? Warum erlaube ich mir in dem Moment nicht zu träumen und zu sagen, hey, die Tür ist jetzt zu, aber mal sehen, welche andere Tür dafür aufgeht. Also wie bewerte ich das, was mir passiert ist? Und auch, wir haben über den Unfall geredet. Das war für mich in dem Moment, war das, also es ist ja während Dreharbeiten passiert und die Rolle von dem Film konnte ich natürlich nicht mehr spielen. Die wurde dann umbesetzt. Und für mich war das damals der totale Rückschlag. Aber ich habe in der Zeit mein Abitur nachgeholt, in der Zeit, in der ich halt berufsunfähig war. Und ich habe danach dann Psychologie studiert, angefangen. Und da habe ich die wunderbare Silvia, deine Frau, kennengelernt. Das heißt, wir wissen manchmal gar nicht, wie die Abzweigungen sind. Ja. Also, und Silvia, also die Freundschaft zu Silvia, dafür gebe ich jeden Film her, da springe ich auch nochmal vom Pferd runter, wenn ich dafür Silvia in meinem Leben habe. Also wir wissen nicht, wie groß die Kreise sind, was passieren wird und warum können wir nicht davon ausgehen, dass das, was uns passiert, damit wir was lernen, damit wir wachsen oder weil einfach noch was viel Besseres auf uns wartet.
Ja, boah, das muss man als Schlusswort so stehen lassen. Das ist einfach zu schön.
Ja, also jeder kann das eigentlich machen, wenn ihm was Herausforderndes passiert, dass er überlegt, hey, was könnte jetzt daraus sich vielleicht noch viel Cooleres ergeben?
Das ist ja im Grunde so, jetzt lassen wir das doch nicht stehen, aber vielleicht schneide ich es noch. Nichtsdestotrotz, in einem der, wahrscheinlich schwächsten Will Smith-Filme gab es aber trotzdem einen ganz starken Satz, wie ich finde, nämlich in After Earth, diesem seltsamen Science-Fiction-Film, diesem Survival-Science-Fiction-Film, den er mit seinem Sohn spielt, da gibt es doch diesen Spruch sinngemäß, dass Angst quasi eine Illusion sei. Weil in dem Moment, wo die gefährliche Situation da ist, ist die Angst weg, weil du dich darauf konzentrierst, die Situation zu lösen. Und selbst wenn die Situation Kampf auf Leben und Tod ist. Ja? Das heißt, die Angst ist nur in der Antizipation der Situation da, in der Vorstellung, wie die wohl wird. Wenn sie da ist, Ja, und da muss man natürlich jetzt auch an die schlimmen Zeiten jetzt denken, ne? Krieg und alles. Wenn sie da ist, ist quasi Konzentration auf das Problem, das gelöst werden muss. Bei einem Notarzt, genauso wie bei einem Soldaten, genauso wie überall. Sie ist nur da, wenn die Situation nicht da ist, als Imagination. So der große Existenzphilosoph Will Smith. Ich weiß nicht, ob er das Buch selbst geschrieben hat. Ja.
Na, Eckhart Tolle hat dazu ja auch gesagt, dass es Probleme und auch Angst im Hier und Jetzt gar nicht gibt. Im Hier und Jetzt, wo wir hier stehen, gibt es keine Probleme, keine Angst. Sondern erst, wenn wir über die Zukunft nachdenken oder über die Vergangenheit. Das finde ich auch spannend. Also daran versuche ich mich dann auch immer zu erinnern.
Ja, und diese Gegenwärtigkeit, könnte man vielleicht wirklich zum Schluss sagen, ist ja auch etwas, das in der kreativen Tätigkeit, in dem Moment, wo die Tätigkeit ausgeübt wird, ob das jetzt Schauspielern ist, ein Gemälde herstellen ist, schreiben ist, da ist man ja auch voll gegenwärtig. Da ist man ja nicht in der Sorge, ob die übernächste Romanseite auch gelingt, sondern ist im Flow der Seite.
Und das ist, glaube ich, auch noch was ich gern jedem mitgeben würde. Ich glaube, wenn man sein Leben mit schönen Dingen anfüllt, dann ist man darin auch gut. Und dann, also gerade wenn man Kunst macht oder was auch immer, wenn du dein Leben mit schönen Dingen anfüllst, dann kann es eigentlich gar nicht mehr schief gehen.
Wundervoll. Das lassen wir sowieso stehen. Dankeschön.
Ja, Wahnsinn. Also vielen lieben Dank für das grandiose Gespräch, lieber Oliver. Und zwar auf den vielen, vielen Ebenen. Erstmal war es inhaltlich natürlich reich. Und ansonsten ist natürlich ein toller Gast, eine tolle Gästin gewesen. Denn das hat mich total gefreut. Ich habe es vorher nicht gewusst, dass sie kommt. Die liebe Sarah ist ja nicht nur eine Schauspielkollegin von mir auf dem Papier, sondern wir sind ja gerade durch ein gemeinsames Projekt gegangen, wo wir sogar zu dritt dran teilgenommen haben, lieber Oliver. Das wissen die Ummes noch nicht. Wir produzieren aktuell eine neue Webserie, die den Titel trägt Eiskalt zur Spitze. Die wird wahrscheinlich Ende des Jahres rauskommen und die ist produziert von Westwind, von mir, und ich habe auch Regie geführt oder führe Regie, und Oliver hat das Drehbuch geschrieben und die liebe Sarah spielt dort mit. Das heißt, wir sind noch sehr, sehr gut in Kontakt und arbeiten da fleißig zusammen, und ja, umso schöner, dass
was
alle dicht gehalten haben.
Was beim Aufzeichnen des Gesprächs noch gar nicht feststand.
Ach so, das stand dann auch nicht fest.
Nee, das ist schon länger.
Okay. Ja, spannend. Ja. Also grandios, war eine schöne Überraschung.
Ja, ich fand das auch wahnsinnig toll. Ich habe aus deinen Erzählungen mal von Sarah einiges gehört, Oliver. Du hast mir ein bisschen mal berichtet und so, und habe bei Instagram mal geschaut. Und das war für mich wahnsinnig interessant, weil ich ja auf der einen Seite ein sehr kontrollierter Mensch bin, und so Kontrolle für mich immer auch ein wichtiges Moment ist. Entgrenzungsmomente finden auf anderen Ebenen statt, und diese Idee des luziden Träumens, also einer Selbstbeeinflussung vielleicht des Unterbewusstseins oder der eigenen Verarbeitung von dem, was einen auszeichnet, was Situationen angeht und so weiter, finde ich wahnsinnig spannend, weil ich weiß nicht, ob es bei mir funktionieren würde, ob ich sozusagen der Typ wäre, der luzid träumen könnte, aber ich finde dieses Moment des Zurücktretens Könnens von sich selbst im luziden Träumen und zu sehen, wo zum Beispiel, wenn wir bei unserem Thema bleiben, warum bin ich mit Leuten nicht in Schwingung und wie kann ich mich vielleicht in Schwingung träumen, um dieses geträumte Schwingen in ein reales Schwingen zu übersetzen. Also zu sagen, mit welchen Leuten, ganz einfach gesagt, kann ich gut, mit welchen Leuten kann ich nicht gut. Und dann zu fragen, woran liegt es vielleicht, dass ich nicht gut mit bestimmten Personen können. Oder wenn ich auftrete, dass sofort Leute so, wow, was ist das denn und so. Also dass sie sofort eine Reaktion haben, aber die eher so ganz undefiniert irrational ist. Und dann zu fragen, okay, warum sind Schwingungsverhältnisse unterbrochen und wie kann man zumindest eine Schwingung träumen, die einen dann dynamisiert, motiviert oder vielleicht einfach auch so Türen öffnet, die man sich selbst zuhält und so weiter, um mit anderen umzugehen, auch mit Situationen, mit Menschen oder auch sich vielleicht für Themen zu öffnen. Das waren so die Fragen, die gerade entstanden sind. Ne? Ich habe es ja auch zum ersten Mal gehört, wusste gar nicht natürlich, wie es ja immer bei uns ist, wer es ist. Und das finde ich eine wahnsinnige Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf sich selbst Einfluss zu nehmen, verändert aus dem Traum in die Wirklichkeit zu gehen, weil Träume bleiben ja. Also wenn ich einen Albtraum habe und ich träume ab und zu und erinnere mich, dann nimmt mich das den ganzen Tag mit. Dann beschäftige ich mich das, dann dreht das meine Stimmung. Und das fände ich wahnsinnig spannend, wenn man das sozusagen ins Positive wechseln könnte.
Ja, es ist ja auch so, dass unser Geist im Grunde keinen Unterschied macht zwischen real Erlebtem, zwischen Geträumtem, zwischen fiktional Erlebtem. Das hört sich immer so komisch an, aber der pure Geist macht da keinen großen Unterschied. Deswegen ist es ja auch so, dass das Filme, ja, wie der im Interview erwähnte Henry, der das ja sogar thematisiert mit den Wünschen, aber auch Filme, die man so sein Leben lang immer mal wieder guckt, sich oft so anfühlen, als würde man in denen leben, als hätte man da, tatsächlich hätte man sich in dem Bonsai-Laden von Henry oder in der, in meinem Fall auch Kautionsagentur von Max Cherry bei Jackie Brown und in Inglewood und überall auch wirklich aufgehalten oder auf der Enterprise. Zum Beispiel, wenn ich habe eine Einschlaftechnik, die hat auch mit Vorbereitung auf luzides Träumen zu tun, dass ich mir vorstelle, ich schlafe in einem fiktionalen Raum, der mir gefällt. Zum Beispiel oft einem Quartier auf der Enterprise. Ich rieche die Enterprise, ich höre so ein leises Grundbrummen. Ich habe da sogar ein Aquarium in meinem Quartier. Aber für den Geist ist das alles eine Welt.
Ich habe genau andockend daran nochmal so gedacht, sie spricht ja in dem Interview von dieser Abiturprüfung oder so. Mhm. Und dann sagtest du, Oliver, ja, das haben wir ja alle, ich auch. Also kenne ich, ich habe das standardmäßig als Traum irgendwie, Abitur zählt irgendwie doch nicht und jetzt muss ich das irgendwie wieder machen. Aber wie das dann so ist, ne, gerade Mathe und was weiß ich, da hat man natürlich überhaupt gar keine Ahnung mehr von, also Kurvendiskussion ist mir quasi noch ein Begriff, aber wie das Ganze jetzt funktioniert, das müsste ich wirklich komplett neu lernen. Und das kenne ich auch, aber um wieder auf unsere Kreativgeschichte hier zurückzukommen, auf den Umme-Podcast, ich kenne das ganz, ganz häufig mit Bühnensituationen. Also, dass ich träume. Meistens ist es interessanterweise ein Theaterstück. Ich weiß gar nicht, warum. Bei Musik kommt es nicht so vor, aber ein Theaterstück. Ich stehe auf der Seitenbühne beim Inspizienten und soll jetzt auf die Bühne, habe jetzt meinen Auftritt. So, und da wird aber ein Stück gespielt, das kenne ich nicht. Und ich hab keinen Text gelernt oder ich weiß es nicht. So, und dann, ich weiß auch gar nicht, wie ich mich verhalten soll, was ich machen soll. Ich hab noch ein Textbuch in der Hand und ich müsste es jetzt im Prinzip mit auf die, aber ich muss es jetzt weglegen und dann hört es eigentlich auf. Es ist nie, also es kommt nie zu der Situation, dass ich träume, ich stehe jetzt auf der Bühne und ich kann nichts sagen, sondern es ist immer nur die Situation davor. Da habe ich mir schon so häufig gewünscht, auch dieses luzide Träumen irgendwie mal anzuwenden und in dieser Freiheit auf die Bühne zu gehen, einfach irgendetwas zu machen, weil es kann ja nichts schief gehen oder so. Deswegen habe ich mich lustigerweise auch schon mal damit beschäftigt, aber für mich festgestellt, das hat Sarah ja eben auch gesagt, man kann das nicht von heute auf morgen machen, sondern man muss das sehr, sehr kleinteilig und detailliert wirklich in den Alltag auch einbringen, um das zu schaffen. Aber das fände ich toll, in solchen Träumen, die mit Sicherheit allen Ummes auch irgendwie ein Begriff sind, in ihrer künstlerischen oder medienschaffenden Tätigkeit irgendwie diese Prüfungsmomente zu haben.
Dein Beispiel ist umesk sehr interessant, weil du träumst das von deiner Profession, die du ausübst, vom Schauspiel, ja. Und ich habe die gleiche Situation nur bei Professionen, die ich nie richtig ausgeübt habe, wo so offene Fäden geblieben sind. Nämlich, ich hatte ja mal zwei Bands, rein hobbymäßig, also Abiturzeit und Studiumszeit. Das eine war so jazziger Fusion-Rock zwischen Selig und Jazzkantine und das andere war halt Punkrock. Beides war nur Hobby, weil die anderen nicht so ehrgeizig und preußisch waren wie ich. Du musst ja für Punkrock preußisch sein, damit du Karriere machst. Ne? Also wenn es ernst ist. Ne? So. Und das habe ich oft, dass wir plötzlich wieder spielen sollen, und zwar in relativ großen Clubs.
Ja.
Sowohl die alten Songs müsste ich dann wieder neu imaginieren, als auch, ich denke mir, das Programm ist viel zu klein und die Coversongs, die wir damals hatten, die habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Das heißt, ich habe diese Art von Traum, so scheiße, ich bin nicht vorbereitet, von Berufen, die ich nicht ausgeführt habe, nicht zu Ende geführt habe, Höchstens in Paralleluniversen, die vielleicht hineinspielen in luzide Träume.
Aber das ist spannend, weil interessanterweise ist es ja wirklich bei mir so, dass ich vergleichsweise wenig auf der Theaterbühne auch gestanden habe bislang. Ah, ja, ja. Also, ich glaube auch, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt, denn natürlich habe ich Theater gespielt, aber jetzt seit einigen Jahren schon nicht mehr, wenn dann eher in der regieführenden Tätigkeit. Und ich glaube auch, dass es, ich weiß, ich bin auf Markus gespannt, wie es bei ihm aussieht, aber dass da ein Zusammenhang besteht, dass man sich eher mit Themen beschäftigt, die, wie du gerade gesagt hast, die offen geblieben sind oder wo noch was ist. Ne? Und vielleicht ist es auch gerade dann die klassische Abiturprüfung, ne? Weil irgendwie das so weit weg liegt und das so ein Trauma irgendwie bei jedem ausgelöst hat.
Also dieses Schulthema kenne ich auch. Ich träume regelmäßig, wenn ich mich erinnere, ich vergesse viele Träume oder also wenn ich morgens aufwache. Also, aber ein Thema ist, dass ich mich immer in Träumen frage oder ich in die Schulzeit zurückversetzt bin und mich frage, wie bin ich da überhaupt durchgekommen? Also das ist ein ganz merkwürdiges Ding und immer wieder so dieses, boah, das muss ich noch machen, da, das muss ich machen, wie mache ich das denn? Wie komme ich denn da durch? Wie komme ich denn jetzt wieder dahin, wo ich eigentlich stehe? Also so ein Kreislaufding ist bei Themen, die meine Profession angehen, habe ich das überhaupt nicht. Ich habe keinen Traum, wo ich vor einer Fernsehkamera sitze, wo ich beim Radio sitze, wo ich in einer Vortragssituation in der Uni sitze. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es sind meistens so Urszenen, und da diese Schule ist eine Urszene, psychoanalytisch ausgedrückt, die was mit dir gemacht hat oder die dich vielleicht traumatisiert hat oder die dich gefangen gehalten hat und so weiter. Und dann gibt es so Kreisbewegungen. Also ich bin in der Schulzeit, bin ich, also jetzt hier stehend, so wie ich aussehe, in meinem Alter und so weiter, bin auf der Schule, müsste eigentlich alles wissen und können und denke mir, ja, Mathe smells like Niederlage. Also das war immer schon so, nein, das funktioniert nicht. Was ich spannend fände, ist wirklich diese Vorstellung, weil auch je älter ich werde, desto enger wird die Welt von Menschen, die ich schätze, die mich überzeugen, die mich irgendwie begeistern können und so weiter. Und ich fände, diese eine Technik hinzubekommen, dass ich mich wirklich, also das lerne, mit Personen, die bei mir sofort ein Unwohlsein erzeugen, die sofort eine Schwingung verhindern, einfach weil ich Erfahrungen mit oder was projiziere auf diese Menschen oder irgendwie, ne, was schon mal was da war, dass ich mit den Leuten im Traum oder mit diesen Situationen im Traum in eine Schwingung kommen kann und das beeinflussen kann. Das wäre für mich eine totale Herausforderung für das luzide Träumen, also wo dann wie in der Literatur zwischen Faktualität und Fiktionalität, dass da auf einmal eine Brücke ist, die man aber begehen kann und sagt nicht einfach, das ist Eskapismus, sondern das ist eine reale Selbsttechnik, die mir hilft, mein Leben verändern zu gestalten.
Was mir die Möglichkeit gibt, wie in jeder Podcast-Folge Luhmann zu erwähnen, der ja gesagt hat, die Funktion der Kunst ist, Kontingenzbewusstsein zu erzeugen, also ein Bewusstsein dafür, dass es auch immer alles anders möglich wäre, die Situation.
Ja.
Und genau das könnte man, wenn man das luzide Träumen beherrscht, sich selbst als Mission für die Nacht geben. Wenn es dann klappt, könnte man derlei Situationen anders durchspielen. Und wer weiß, dann im echten Leben tatsächlich eine negative Situation schwingungsmäßig positiv beeinflussen und hätte dann ja das gemacht, was spirituelle Menschen sowieso in jedem Zusammenhang glauben, bis fast zu, wir können auch über die Häuser springen, weil wir in der Matrix sind, nämlich eine Situation komplett anders zu erschaffen, sozusagen. Genau.
Und da wird aber auch meine Kritik ansetzen. Ich habe einen Kritikpunkt am Gespräch, also jetzt weniger an Sarah, sondern also sozusagen an dieser Idee. Und zwar, sie sagt sehr schön am Ende eures Gesprächs, alles, was dir deinen inneren Frieden kostet, ist zu teuer. Das ist ein legendärer Satz, der ist so stark, der ist so groß, der ist so richtig. Und sie ergänzt dann irgendwann, und es muss halt darum gehen, den inneren Frieden wieder herzustellen. Das ist viel wichtiger sozusagen. Ja? Mhm. Und da sage ich, da sehe ich an dem Punkt einfach zu viel Macht auf das eigene Selbst. Das substrahiert von dem, was gesellschaftliche Einflüsse sind, was Situationen sind, wo das Selbst wirklich nicht sagen kann, ich gestalte mir die Welt so, wie ich möchte, oder ich nehme Einfluss und so weiter. Wir sind sehr oft in Situationen, in denen die Gesellschaft die Welt auf uns drückt, unser Selbst formt, bearbeitet und so weiter, die man nicht einfach suspendieren kann.
Das wäre sozusagen mein, voll spannend, weil ich glaube auch, dass bei uns dreien hier es gibt ja immer diese Grundunterscheidung, Sein bestimmt das Bewusstsein, Bewusstsein bestimmt das Sein. Du bist wahrscheinlich ein Hauch eher materialistisch orientiert in diesem Sinne. Ich bin da eher wie Sarah. Dominik ist vielleicht dazwischen, könnte ich mir vorstellen. Weil mit Sarah oder auch mit Eckhart Tolle gesprochen, kann man natürlich sagen, egal was auf dich zukommt, die Reaktion darauf hast du einigermaßen in der Hand. Ja? Nicht das, was auf dich zukommt. Aber wie du darauf reagierst, wenn du entsprechend, ja, ich sag mal, weit bist. Natürlich gelingt das nicht immer. Mein Gott, wie oft raste ich aus? Wir haben uns ja nicht umsonst gefetzt. Neulich hätte ich ja dann auch in der Hand gehabt, die Situation entsprechend zu reagieren. Ne? Aber stark fand ich auch, ihr Tattoo habe ich jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, wie es heißt, aber dieses mit dem Umarme, das...
Trust the unknown ist ihr Tattoo.
Dass ich halt wirklich, das ist ja eine der, ich sag mal, Phrasen, die stimmen. Es gibt ja viele Phrasen, die stimmen. Und diese Phrase, wenn eine Tür sich schließt, geht eine andere auf, die stimmt wirklich. Wenn man die Augen aber hat für die Türen. Ne? Wenn man natürlich durch die Gegend läuft, pessimistisch, ja, und die Türen nicht sieht.
das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ne? Also das, ich glaube, da muss man auch wirklich immer unterscheiden. Es gibt so viele Sprüche, die man heute gar nicht mehr sagen kann, weil die halt einfach als Wandtattoo irgendwie, also ich sag mal so, sowas wie Carpe Diem oder ne, so, das kann man ja einfach nicht mehr sagen, weil das eigentlich Schöne und Wesentliche, was da drin liegt, ja einfach in diesen Pralinenschachteln, wo gleichzeitig auch die größten Klassiker mit Beethoven und Mozart als CD noch beiliegen und ein Sinnspruch dabei sind, verkauft werden.
Aber unterlegt ist dann Mozart mit Vogelgezwitscher.
Ja, genau, irgendwie sowas. Oder so ein sanfter Beat. ich glaube halt einfach, dass der Kern des Ganzen, wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich die andere, eben gerade in Bezug auf uns Kreative,
ja, genau,
unfassbar wichtig ist, weil wir ständig uns in dieser Situation befinden, Projekte abzuschließen, neue Projekte zu starten, längere Projekte zu haben, die irgendwo unterbrochen werden und so weiter. Und wenn wir das nicht lernen und verinnerlichen, dass es nie ein Ende gibt,
ja,
sondern dass die Geschichte immer weitergeht, die unendliche Geschichte sozusagen, dann hat man ja auch ein Problem, weil wir kennen es ja auch von uns selbst, denke ich mal, es ist ja nicht so, dass wir das perfekt verinnerlicht haben, dass man dieses existenzielle Momentum, was da drin steckt, oft spürt, ne? Dass man denkt, oh mein Gott, sie beschreibt das ja auch so, jetzt bricht das weg, ja, wie soll das nur weitergehen? Genau. Ne? Ich erinnere mich an eine Sprachnachricht von dir, Oliver, vor kurzem, ne, was auch so ein Umme-Moment letztendlich war, wo eine Geschichte, eine dauerhafte Geschichte sozusagen bei dir weggebrochen ist und es dann, ah, wie sollen wir das ausgleichen? Ja, es Vertrauen, also Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in Momente ist natürlich wichtig, um aus dem christlichen Sinne zu sprechen, ora et labora, ne? Also da, beten schon, ja, und arbeiten. Ja. Ne? Also das ist der Kern. Ne? Also nicht nur beten, sondern vielleicht auch ein bisschen was dafür tun, dass das was passiert.
Zumal,
ne,
noch Thema Schwingungen dazu kommt. Wenn sowas wegbricht, dann ist das Materielle eigentlich weniger das Problem, weil du findest eine andere Möglichkeit mit den Kompetenzen, die wir haben. Aber es ist diese, da spielt plötzlich die etwas destruktive Schwingung des Egos auch herein. Dann sagst du nach dem Motto, ich mache hier 15 Jahre geile Arbeit und jetzt ist kein Budget mehr da. Dafür kann ja keiner was. Ich habe den entsprechenden Menschen, wir müssen ja nicht sagen, was es war, auch gesagt, hör mal, wer ist für dieses Budget verantwortlich? Ich fahre dahin. Aber nicht um den jetzt zur Keilerei, sondern um sozusagen dem zu pitchen, was ich da eigentlich tue, weil der das wahrscheinlich gar nicht weiß als Sesselfurzer. Aber das war halt niemand, den man erreichen könnte. Das sind abstrakte Entscheidungen im Kultusministerium. Das ist Kafkas Schloss. Du wirst Klamm niemals wirklich finden. Die wird rechtzeitig die Kutsche wegfahren. Aber es ist halt eben auch die Ego-Verletzung dann darin, die aber völlig fiktional ist. Weil niemand hat persönlich dein Ego verletzt. Das sind abstrakteste Vorgänge.
Aber du musst auch einen Punkt, den ich wichtig finde, nicht nur die Türen immer wieder aufmachen, sich die Türen zu suchen, sondern ganz selbstbestimmt die Tür zu schließen.
Oh ja,
denn
oh ja,
gerade im Punkt. Kreativen Bereich ist es so, dass auch mal die Türen richtig zugehen können. Also kein Verlag will mehr deine Bücher, kein Radiosender will mehr Expertise von dir und so weiter. Und dann muss man sagen, okay, ich schließe die Tür und dann fängt es wieder an, kreativ zu sein. Was heißt das denn für mich, wenn ich selbst die Tür zumache, weil ich weiß, meine Performance ist eben nicht mehr gefragt und sie wird auch nicht mehr gefragt werden und will ich mir immer sozusagen eine blutige Nase holen, will ich immer enttäuscht, erniedrigt, verletzt, aber auch Ego verletzt werden und so weiter oder muss ich erkennen, das System, in dem ich sein möchte, möchte mich nicht mehr haben und dann zumindest sagen, okay, ich schließe die Tür und geh woanders hin, wo auch immer das andere ist. Und das ist eine Frage, ob das diese absurde Freiheit ist, von der Ortega y Gasset spricht, dass er sagt, der zum Tode Verurteilte kann sich nicht entscheiden, nicht zum Tode verurteilt zu werden, nur er kann die Entscheidung über seinen Tod annehmen und sich zumindest, also symbolisch gesagt, in die Kugeln werfen. So, und das ist genau der Aspekt, dass man auch sozusagen diese Selbsttechnik, also aus meiner Perspektive so rauslernen sollte, dass nicht das Ego immer versucht, die Tür aufzumachen, sondern muss aber auch das Alter sagen, okay, ich mache die Tür zu und gucke in eine ganz andere Richtung.
Ich ergänze das Ganze noch um eine andere Situation. Du kannst auch die Türen proaktiv schließen, wenn man einfach für sich feststellt, eine andere Tür verspricht mir mehr. Also, dass du, ich hatte das ganz häufig in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ja, das gibt mir eine gewisse Sicherheit, also konkretes Beispiel, gibt mir eine gewisse Sicherheit, dass ich parallel zu dem damaligen Zeitpunkt als Dozent tätig war, ne, für Schauspiel, Sprechen, Medien und so weiter. Und das hat mir ein Grundeinkommen gegeben und so. Und dann habe ich, ohne dass auf der anderen Seite mehr war, gesagt, nee, ich höre damit jetzt auf, aktiv. Und zwar genau in dem Bewusstsein, diese Tür zu schließen, so wie du es gerade schön gesagt hast, weil ich weiß, in dem Moment, wo mir diese Zeit anderweitig zur Verfügung steht, bin ich der Meinung, dass ich da wesentlich mehr rausholen kann. Und genau so war es letztendlich auch. Das ist natürlich ein Stück weit, ein Türschließen in dem Sinne hat auch immer was mit Mut zu tun, hat auch immer was mit Risiko zu tun. Aber wenn man das aus einem gewissen Selbstbewusstsein rausmacht und nicht so alles auf Rot, sondern wirklich an der Stelle klug durchdacht diese Tür schließt, um einfach auch vollumfänglich vielleicht eine Flügeltür aufzuschließen, ne? Eine ganz neue Welt, ne? Dann ist es vielleicht auch ein guter Punkt.
Ich werfe noch eine Sportmetapher in den Raum, nicht von Karate wie bei Sarah, wobei auch im Kampfsport das zählen würde, sondern natürlich vom Fußball, meiner Expertise. Es hilft große, neben Kompetenz hilft große innere Ruhe bei dem Sehen neuer Türen. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Jetzt anlässlich des 5. Champions League Titels in Folge, Toni Kroos. Toni Kroos, der in einer unfassbaren inneren Ruhe als Mittelfeldregisseur, ja, Dominik wird wissen, wovon ich rede, unspektakulär spielt, aber so bedeutsam ist für dieses Spiel, weil er immer sieht, wo ist die nächste Möglichkeit. Und dann spielt er einen ganz kleinen, für Laien nicht erkennbar sinnvollen Pass. Und der eröffnet dann Kaskaden von Türen, ja, die er mit seinem wahnsinnigen Gehirn schon vorhergesehen hat. Und das macht er eben, weil er bis auf das coole Interview, wo er sich einmal, wie ich bei Markus dieser Tage, aufgeregt hat, ansonsten immer buddhistische Ruhe in sich trägt.
Aber ja, und was bei Toni, Entschuldigung, Markus.
Nein, nur Fußball, ich habe ja nicht so viel Fußball-Experte wie ihr, aber Toni Kroos hatte verdammt nochmal recht, das zu sagen in dem Interview, und das war verdammt nötig.
Ja, absolut.
Und diese Hetze über ihn war lächerlich, weil alle wussten, er hat doch recht und muss sich diesem Bullshit an Fragen, an Nicht-Fragen nicht aussetzen. Und das war auch eine innere Ruhe, in der Erregung zu sagen, ich sage jetzt mal das Richtige.
Ja. Absolut. Um nochmal auf das Spiel von Toni Kroos zu kommen, was Toni Kroos, und da sind wir auch wieder beim deutschen Thema, in Deutschland ja immer vorgeworfen wird, Mr. Querpass, ne? Also immer Mr. Sicherheit. Und so. Was hassen wir in Deutschland am meisten? Wenn jemand sich offensichtlich so verhält, wie wir uns alle in Deutschland nämlich immer verhalten. So, was wir wollen immer spektakulären Fußball und die steilsten Pässe und die risikoreichsten Aktionen, aber nur, wenn sie gelingen. Ja. Ich erinnere mich da nämlich auch an einen Spieler, der bei Bochum damals war, Zvezdan Misimovic, der in Bochum sozusagen eigentlich den ersten Schritt in die Karriere gemacht hat, danach sehr große Karriere gemacht hat, damals mit Wolfsburg auch Meister geworden ist und so weiter. Der wurde in Bochum nie so richtig geliebt, weil er immer risikoreich gespielt hat und da hin und wieder halt richtig geile Dinger dabei waren. Aber jeder wollte diese richtig geilen Dinger sehen, Aber dass die geilen Dinger auch mal nicht geklappt haben, weil es logisch ist, dass wenn du in Risiko gehst, auch Sachen mal nicht funktionieren. Dafür wurde er immer verspottet. Und das ist so ein schönes Bild, Oliver. Das finde ich richtig gut, diese Sportanalogie zu Kreativwirtschaft. Weil wir haben das auch schon oft gehabt. Ne? Wir haben heute wieder diese 10 Castings, wovon du vielleicht eins gewinnst, ja. Gehabt. Wir haben aber auch, es gibt ja diese 10-1 Regeln in der Kreativität. Du hast 10 Ideen. Davon ist nur eine richtig gut oder nur eine funktioniert davon und so weiter. Das heißt, wenn du in 20 Jahren 10 Ideen hast, dann passiert nicht viel. Du musst halt einfach schnellen Output haben, viele Ideen raushauen, damit einfach auch immer mal was funktioniert. Und wenn man sich immer darauf konzentriert, so was hat denn nicht funktioniert, wo war denn das Risiko zu groß, ne? Wofür wird man verspottet, weil der Ball nicht angekommen ist sozusagen. Ey, ausblenden, weil letztendlich für den einen magischen Pass, der zu dem Tor führt, ne, und bei Toni Kroos halt eben dafür sorgt, dass eine ganze Spielsituation sich daraus ergibt, ein Dominoeffekt, dafür machen wir das Ganze.
Was uns einen wunderbaren Übergang bietet zu den Schlagzeilen, von denen ich ja weiß, welche ich gleich als erstes sagen werde, und die wird davon handeln, ich sag's schon mal als Cliffhanger, vor dem akustischen Trainer, dass Markus hingegen jetzt gerade ein Risiko eingeht. Headlines. Wir suchen ja nach Schlagzeilen eigentlich, die im weitesten Sinne mit unserem Thema zu tun haben. Denn für die Verbreitung von all Schlagzeilen, nochmal. So, wir suchen ja immer nach Schlagzeilen, die im weitesten Sinne mit unserem Thema zu tun haben. Ja, für die Verarbeitung von Schlagzeilen globaler Weltpolitik und anderem gibt es ja schon andere Podcasts. Zum Beispiel Apokalypse und Filterkaffee von Micky Beisenherz. Womit wir bei der Schlagzeile heute wären, und die ist eine eher interne Schlagzeile. Markus geht fremd. Markus macht nicht mit Toni Kroos.
Dauerhaft.
Markus macht einen zweiten Podcast mit Marc Süß, der ja neulich, Thaddäus Süß, der ja zuletzt bei uns zu Gast war. Fugengold, den Podcast gibt es schon länger, der ist jetzt aber relaunched worden, wie man so neudeutsch sagt. Und ist hier, vorher war der Podcast eher Toni Kroos, ja, und jetzt ist Fugengold. Ja, wie soll man sagen? Bernd Hollerbach, Pepe, ja, in der Defensive so Knochenbrecher oder in der Offensive, Dominik, wen könnte man da nennen? Risikoreich?
Jetzt triffst du mich auf den falschen Fuß.
ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Offensive.
Naja, jedenfalls bei Fugengold gibt es ein neues Konzept. Markus und
Theofanis Gekas. Theofanis Gekas hat immer an der Abseitslinie gestanden, wurde 18 Mal stand er im Abseits und einmal nämlich nicht und dann hat er immer die Bude gemacht. So,
Risiko. Und Markus und Marc gehen jetzt in Fugengold das Risiko ein, auch wirklich aufgesucht zu werden von Menschen, denn sie stellen in ihrem Podcast immer innerhalb eines Genres, in der ersten Folge war es ja jetzt Podcasts tatsächlich und dann werden bald andere Dinge sein, Literatur, Musik, alles mögliche, stellen immer eine Sache vor, die sie verehren. Und eine Sache, und da ist das Risiko, die sie verachten. Das heißt, es ist endlich mal ein Podcast von Nicht-Rappern, ja, die, also von, im Grunde von Kulturschaffenden, die andere Kulturschaffende dissen. Ja, und Thema Schwingungen, das habe ich immer schon als Fantasie gehabt, das müsste mal einer machen und dann ist das offensichtlich über den Äther zu euch rübergeschwungen.
Also ich spüre dich genauso, wie ich Dominik spüre, auch wenn ich nie verstehe, wenn ihr über Fußball redet, was ihr mir sagen wollt. Aber auch da schwingen wir dann und ich gehe nicht fremd. Seht das doch positiv. Ich kann links und rechts schießen. Und man sollte mit beiden Beinen schießen können, um die Fußballmetapher zurückzugeben. Also mein Herz gehört euch, aber ich wurde von meinem lieben Freund Marc Süß eingeladen, Fugengold Reloaded mit ihm zu machen. Und es ist ja so, wenn du als professioneller Medienarbeiter unterwegs bist, musst du dich sehr oft zurückhalten. Also du musst dann sagen, okay, ich sage nicht immer genau das, was ich denke, ich formuliere meine Kritik nicht ganz so scharf, ich muss es immer sozusagen ausgeglichen halten, mich auch mal zu neutral zurücknehmen, nicht zu viel von meiner Person hineinzugeben, um die Expertise nicht zu, gefährden und so weiter. Und jetzt war die Idee zu sagen, was können wir denn machen, wenn wir so ein Format, das war ein Kultur- und Wissenspodcast, der Kollege ist rausgegangen, die haben halt die großen Themen der Welt erklärt über 8 Staffeln, wie kann man das verändern? Und ich sagte, also ich habe richtig just dazu, eine Leistungsbewegung, Bewertung der Gegenwart zu machen, mit Gründen, also nicht aus Geschmack heraus, also ich mag das nicht oder ich finde das super, und dann greifen wir uns nur prominente Themen und prominente Personen der Gegenwart in Deutschland heraus. So war der Podcast Apokalypse und Filterkaffee ein Beispiel von Micky Beisenherz für unsere Verehrung, also für unseren Lob, also das ist ein richtig relevanter, guter, wichtiger Podcast. Und dann haben wir immer ein Gegenstück und das war ich dann, Reich und Schön mit Kida Kodal Ramadan und Frederik Lau, den ich sehr stark kritisiert habe. Seitdem schaue ich in Kreuzberg dreimal um die Schulter, hinter meine Tür und so weiter. Also das Leben ist dynamisierter, mehr in Schwingung, aber in der Vorsichtsschwingung. Und das ist die Idee, nicht zu sagen, nicht nur etwas gut und schlecht zu finden, sondern zu sagen, was sagt uns das über unsere Gegenwart und welche Haltung zur Gegenwart können wir einnehmen? Das ist die Idee dieses Podcasts. Es ist zwischen 25 und 30 Minuten, also auch wirklich sehr kurz. Es gibt immer Verehrung, es gibt immer Verachtung und dann die Synthese, sozusagen, was sagt das für die Gegenwart, was ist die Haltung daraus? Und das ist sozusagen unsere Idee gewesen und das werden wir in den nächsten Monaten bis zum Ende des Jahres 4-mal im Monat präsentieren. Wir werden das aber auch sozusagen stark Social Media mäßig begleiten, um einen Einfluss auch auf die Konstruktion von Prominenz und von Diskurshoheit, Diskursmacht und so weiter zu nehmen, ohne dass wir damit was zu verkaufen haben. Es geht nicht darum, unsere Dinge damit zu verkaufen, sondern wir wollen wirklich aus einer anderen Perspektive auf unsere Gegenwart schauen.
Ja, ich finde das ganz großartig, ganz großes Lob auch für diesen Podcast. Das haben wir ja schon an anderer Stelle auch gesagt. Ich finde, was für uns bei Umme hier einfach auch nochmal ein guter und wichtiger Punkt ist an der Stelle, ist, dass ihr das, was du eben auch bei Reich und Schön so kritisiert hast, eben nicht, dass ihr darauf eingeht, das finde ich scheiße, sondern warum finde ich das scheiße oder so. Und die Haltung sozusagen nicht aus einer Sympathie oder Antipathie gegenüber Themen oder Personen zu argumentieren, sondern die Haltung entsteht wirklich aus einer Auseinandersetzung mit dem Thema. Und das finde ich ganz großartig, weil dadurch kann man sich als Zuhörender ja immer noch hinterfragen, so gehe ich mit? Also finde ich diese Argumente repräsentativ, relevant, vernünftig oder eben nicht. Und das ist der Thema Diskurs, weil Kunst und Kultur natürlich immer über den Diskurs entsteht. Und das finde ich halt sehr, sehr gelungen an dem Podcast. Also absolut, absolute Empfehlung, da reinzuhören.
Ja, und um noch eine normale Schlagzeile außerhalb unseres Kosmoses hier hineinzuwerfen, ist mir gerade spontan eingefallen, hat schon durchaus auch mit Kulturwirtschaft indirekt zu tun. Vor ein paar Tagen ging durch den Ticker die Frage, ob jetzt tatsächlich die erste künstliche Intelligenz ein Bewusstsein erlangt hat. Und zwar geht es da um Lambda. Lambda ist eine KI von Google, die eigentlich, und damit sind wir bei Kreativwirtschaft, dazu da ist, Texte zu generieren. Es gibt auch andere KIs wie GPT-3 und so. Die können, wenn du ihnen bestimmte Schlagworte und Aufgaben gibst, wirklich schon Texte schreiben, die du nicht mehr von menschlich geschriebenen Texten, also zumindest bei Gebrauchstexten und Sachtexten unterscheiden kannst. Und die wurde von ihrem Programmierer da, von irgendjemand bei Google halt befragt, zum Beispiel, wovor sie Angst hätte und sagte dann ja, davor abgeschaltet zu werden zum Beispiel und sie hätte das noch nie jemandem gesagt und so. Und jetzt ist natürlich Aufregung in der Welt, ob das ein Zeichen für Bewusstsein ist. Kann natürlich auch sein, dass irgendjemand ihr diese Antwort schon mal eingegeben hat, so wie ja auch Siri witzigerweise 42 als Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, natürlich schon von irgendjemandem einprogrammiert wurde als Easter Egg. Aber trotzdem eine interessante Nachricht, oder, Dominik?
Ja, ich finde es, also dieses Thema Bewusstsein ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr, also das ist ja philosophisch und sehr weitreichend sozusagen. Ich finde das eigentlich aus einer anderen Perspektive ganz spannend, denn aus unserer Agentursicht wurden mir schon Produkte vorgeschlagen, wo man für Social Media und für Suchmaschinenoptimierung Texte halt eben, also Maschinen einkaufen kann, Software einkaufen kann, die automatisch Texte generieren, die der Followerschaft entsprechen oder die bestimmten Produkten und so weiter entsprechen. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, wie weit doch an der Stelle schon die KI ist. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube dennoch, was ich an Beispielen gesehen habe, waren hervorragende Texte, die, was Verschlagwortung angeht und sowas alles, aber so, Oliver, da wo wir ja auch zusammenarbeiten im Thema Drehbücher entwickeln, Storytelling zu entwickeln. Ich glaube, da wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis die KI so weit ist, dass sie nicht nur Storytelling nach einem gewissen Schema abarbeitet, sozusagen mit Eröffnung, Mittelteil und Schluss und ne, sondern dass man da wirklich das menschliche Gehirn soweit simulieren kann, dass da sämtliche popkulturelle Einflüsse, sämtliche Einflüsse von Wissenschaft und von Gefühlen so darauf einwirken, dass ich eine menschliche Story dahinter packe. Ich glaube, das wird. Das wird halt echt noch sehr, sehr lange dauern.
Bislang fehlt der KI die Schwingung.
Ja, ja, das kann man so sagen.
Die Schwingung und die Resonanz, die zur Schwingung gehört. Denn um mit jemandem in Schwingung zu kommen, muss man sich in jemanden einfühlen und muss vor allem einfühlen, das meinte ich ja mit gestimmter Befindlichkeit, ja. Also wirklich einen Resonanzraum öffnen, dass ich mich verbinden möchte und so weiter. Und ich glaube, worauf es ankommt, auch im Kreativen, das wird auch in den nächsten Jahren ganz im Vordergrund stehen, welche Dialoge führen wir als Kreative, Kreativschaffende und so weiter mit der KI? Und wie können wir sozusagen Synergieeffekte erzeugen, weil es wird in den nächsten Jahren immer stärker auch davon abhängen, wie sehr wir sozusagen in der Lage sind, die KI für dann unsere Zwecke zu nutzen. Das ist im Moment auch eine Selbstoptimierung einer Gesellschaft, die dazugehört. Wir werden es nicht ignorieren können. Also alles das, was sozusagen von, also Resonanzräume erzeugen muss, muss in diesen Dialog treten. Aber viele wissen überhaupt nicht, wie man in diesen Dialog treten soll, weil es nur eine funktionale Perspektive gibt. Was leistet die KI? Was wollen wir? Und wo gibt es eben so eine, ja, also Erfolge, also Erfolge von Aufmerksamkeit, Erfolge von Verkauf, Erfolge von Erleichterung von. Und das ist gerade so die Situation, wie ich das sehe und wo man, also wo ich auch sehr kritisch hinschaue, wie sich das entwickelt. Nur wegschauen kann niemand mehr, denn das wird ist jetzt schon langsam in den Kinderschuhen, aber wird immer mehr sozusagen auch die Gegenwart der Kreativität bestimmen.
Ja, ich habe einen wunderbar dialektischen Moment, der quasi negativ beginnt und sich positiv auflöst. Und zwar hatte die, darf ich auch erzählen, die Melanie Bayer von Hörst du es auch, den Podcast haben wir ja neulich vorgestellt, hatte sich ganz selbstbewusst, hatte einen alten Radiohasen, den sage ich jetzt natürlich nicht wen, der aber tatsächlich seine Mobilnummer sogar publiziert, ja, angerufen und dran gekriegt. Und dann ist er online gegangen und hat in ihren Podcast, der ja 20 bis zu 20 Minuten in aller Ruhe essayistisch und persönlich über ein Lied erzählt, hat er exakt 10 Sekunden reingehört, an 3 verschiedenen Stellen. Ja, 10 Sekunden insgesamt und hat sie dann so richtig von oben herab niedergemacht, dass das ja kein Mensch braucht, dass das alles keinen Sinn ergibt, dass sie erstmal Sprechtraining machen müsste. Und dass diese Befindlichkeitsscheiße da, was Persönliches zu erzählen, ja nichts mit Musikpodcast zu tun hätte und so, furchtbar, ja. So, Tag später ist sie bei der Druckerei, weil sie hervorragende reale physische Flyer gemacht hat, die ein CD-Format haben und so Hochglanzpapier, also die wirklich so wertig sind, dass wenn man die verteilt, was ich auch mache und was jeder machen kann, der Fan des Podcasts ist, schon fast die gar nicht abgeben will. Und der Drucker, der diese hochwertigen und sicherlich nicht billigen herstellt, hat den Podcast gehört und sagt, er glaubt da so fest dran, dass das gibt's auch nicht ein zweites Mal, dass er diese schenkt. Er hat den ganzen Auftrag an Flyern ihr geschenkt. Kannst du dir das mal vorstellen?
Geil.
Und das ist natürlich so ein doppelter Moment, der absolut großartig ist. Und wir können das ruhig mal neidlos anerkennen, verraten. Sie hat solo jetzt schon so viel Abonnenten wie wir hier, von wegen alter Radiomann, das will keiner hören.
Ja, ich finde den Podcast von ihr auch wirklich herausragend. Was wäre Musikjournalismus ohne Befindlichkeit? Also es ist eine der albernsten Haltungen überhaupt zu sagen, dass Musik nichts mit Befindlichkeit zu tun hat. Wahrscheinlich ist er die Generation, der Musikjournalismus so versteht, ich sage, in welchem Studio sie gespielt haben, wer am Bass war. Man zählt das so lexikalisch auf, langweilig wie nichts und denkt, sein Ego ist wahnsinnig groß, weil man irgendwelche Fakten zusammengetragen hat, aber keinen Deep Dive in die Musik selbst. Musik ist zunächst und zumeist erstmal Gefühl. Ist eine emotionale Sache, ja, also in der Wahrnehmung, wenn es um Resonanz und Schwingungen geht, ja, damit wir geschwingt werden von der Musik.
Genau.
Und der Weg ist immer das Persönliche, ja, und dann kann man ansetzen. Das Persönliche lädt ein zu einer Poetisierung dessen oder zu sagen, nee, mir gefällt es gar nicht, habe ich keinen Bock drauf und so weiter. Aber diese Haltung ist nicht nur arrogant, sondern ist so unmusikalisch wie nichts. Und ich finde das großartig, dass es dann sozusagen eine, ja, schon fast kosmische Gerechtigkeit gab, dass man anders dann gesagt hat, Mensch, ich glaube daran, ich will dich unterstützen und so weiter. Und man sollte, das finde ich ganz in Ordnung, auch solche Geschichten auch erzählen, damit eben Perspektiven wie die dieses alten Radiohasen, ich weiß auch tatsächlich nicht, wer es ist, ich möchte es auch gar nicht wissen, sonst würde ich auch anrufen, sehr, sehr unfreundlich vielleicht oder genau. Nee, und dass man das auch offen machen muss und zeigen muss, es gibt dann noch diese verkrusteten Systeme, die dann qua, naja, ich habe die Möglichkeit, Menschen aburteilen, vernichten und so weiter können. Finde ich sehr, sehr gut und finde es eine schöne Geschichte und möchte nochmal der lieben Melanie nochmal viel Unterstützung von meiner Seite aus senden. Du machst einen tollen Podcast, der Leute erreicht, der Leute berührt. Mach bitte weiter und ruf bei dem alten Radiohasen an, bis er vom Stuhl fällt.
Ja, absolut. Das geht ganz genauso auch von meiner Seite raus an dich. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es ganz wichtig, das zu thematisieren, denn Kritik fasst einen immer mehr an als Lob, ne? Also ich habe das schon so oft irgendwie bei eigenen Projekten gehabt, da haben dich irgendwie, weiß ich nicht, 100 Nachrichten erreicht, die positiv waren und eine Nachricht, die negativ war, und am Ende bleibt bei dir die Nachricht, die negativ war, irgendwie kleben und du haderst damit und fragst dich, wie kann das sein und wie auch immer. Negative Nachrichten, negative Kritiken, wo wir auch bei Umme schon oft drauf eingegangen sind und auch wieder eingehen werden, ist natürlich etwas, was mit einem etwas macht, und umso wichtiger ist es dann, dem etwas entgegenzustellen, denn negative Kritik kann etwas Positives hervorheben, kann aber auch sehr destruktiv sein, und ich glaube an der Stelle, positive Vibes, positive Schwingungen, gute Resonanz, es klingt wunderbar.
Und interessant ist auch, Markus, dass ich sehr häufig in meinen zahllosen Reviews als Musikjournalist tatsächlich, wenn eine Musik mich auf so einer fast metaphysischen Ebene berührt, wie das oft beim Post-Rock der Fall ist, ganz gerne sage, es klänge wie ein luzider Traum, womit wir wieder...
Ja, super.
Ich sage das schön. Fast zu oft, also wenn man meine Texte mal so analysieren würde über die Jahre, wahrscheinlich zu oft, aber interessant, ne, dass ich das tatsächlich dann gerne als Vergleich nehme.
Super. Also ein schöner Vergleich für Musik, sehr gut. Ja. So, Männer, dann war die letzte Runde. Ich mache jetzt Feierabend. Machen wir hier einen Deckel, ja?
So, Fazit der Folge... Gute Schwingungen öffnen neue Türen, geben einem die Courage, alte zu schließen. Und die KI kann dabei wenig hilfreich sein. Und man sollte Fall an jedwedes Werk, das einzigartige Schwingungen hat, glauben und sie nicht von Menschen mit Beamtenmentalität, die trotzdem in der Kulturbranche arbeiten, das ausreden lassen. So, oder?
Super, ey, toll.
Du bist der Meister des Deckels.
Ich fasse die Dinge zusammen. Ey,
wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann musst du auf jeden Fall immer den Deckel zahlen. keiner macht das so gut wie du.
Das ist jetzt wirklich Zufall, dass ich die KI-Nachricht erwähnt hatte. Aber interessant, im nächsten Monat ist unser Thema nämlich digital ist besser. Markus wird einen Gesprächsgast mitbringen, den wir natürlich noch nicht kennen. Und ansonsten werden wir mal schauen, worüber wir alles sprechen. Vielleicht ja auch schon über das aus meiner Sicht noch heillos überschätzte Metaverse, das aber ja auch immer wichtiger wird. Vielleicht auch über das NFT-Business, über Krypto und anderen Irrsinn, in den wir uns alle drei wahrscheinlich erstmal hineinlesen müssten. Außer Dominik, der wird wahrscheinlich über das Metaverse schon nachdenken als Agenturleiter.
Ja, Metaverse auf jeden Fall. Aber Kryptowährung bin ich auch raus.
Ich sag nix ohne meinen Gesprächspartner.
Ohne meinen Anwalt. Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Tschüss, mach's gut.
Das war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.